hören Sie nun Evangelist Douglas Winnell.
Seid gegrüßt, Brüder. Es ist mir eine Ehre, am Posaunentag mit euch zu sprechen, über den Posaunentag und auch darüber nachzudenken, warum wir am Posaunentag hier sind. Brüder, wir nähern uns einer der unglaublichsten Zeitperioden in der Geschichte der Welt. Wir freuen uns auf ein Ereignis, das buchstäblich den Lauf der Geschichte für die ganze Welt verändern wird, und zwar für immer. Es ist erstaunlich, dass die Welt um uns herum so ziemlich nichts davon mitbekommt, was die Zukunft bringen wird. Sie verstehen nicht, was kommt. Gott hat uns das Vorrecht gegeben, zu verstehen, was vor uns liegt. Brüder, der Grund, warum wir anfangen können zu verstehen, was vor uns liegt, weil uns befohlen wurde, die biblischen Heiligentage zu halten und Gott uns seinen Geist gegeben hat, den wir in Johannes Kapitel 14, 15 und 60 lesen, wird uns führen und leiten in aller Wahrheit. Der Grund dafür, dass es der Welt ein Verständnis oder ein Verständnis fehlt, der Grund, warum die Welt wirklich im Dunkeln darüber ist, was kommt und was in den kommenden Jahren kommen wird, dass die Welt nicht vom Gottesgeist geleitet wird. Die Welt wird von einem ganz anderen Geist geleitet. Die Welt wird völlig von einem Geist getäuscht, der diese Welt durchdringt, von dem wir in den Schriften lesen. Aber die Welt liegt im Dunkeln und das hat mit den Menschen in den Medien zu tun, Fernsehen, Radio, das Schreiben der Artikel und vieler Pressemitteilungen. Sie verstehen die biblischen Feiertage nicht. Sie verstehen nicht, was diese biblischen Feiertage darstellen. Sie verstehen nicht, was diese heiligen Tage bedeuten. Denn der Welt wurde gesagt, besonders der bekennenden christlichen Welt, ihnen wurde gesagt, dass die heiligen Tage abgeschafft seien und dass Christus gekommen sei, um die Dinge ans Kreuz zu nageln. Folglich verstehen sie nicht, was die heiligen Tage darstellen. Aber wir werden heute über diese Dinge sprechen. Der Welt wurde im Grunde gesagt, dass die heiligen Schrift oder die heiligen Tage abgeschafft wurden. Sie sind Teil eines alten Bundes. Sie sind für uns heute nicht mehr gültig. Trotz der Tatsache, dass Jesus Christus diesen Kommentar in Johannes Kapitel 5 und Vers 17 machte, möchte ich Sie ermutigen, dorthin zu schauen, um sich das näher anzusehen. Wieder wurde der Welt gesagt, dass die Welt der bekennenden Christen, dass die heiligen Tage abgeschafft wurden. Sie sind heute für die heutigen Christen nicht mehr gültig. Sie müssen heute einfach nicht befolgt werden. Und doch machte Jesus Christus die Aussage in Matthäus 5, Vers 17, Matthäus 5, Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also Christus sagt, ich bin nicht gekommen, um dies ans Kreuz zu nageln. Ich bin nicht gekommen, um diese Dinge, das Gesetz oder die Propheten abzuschaffen. Ich bin nicht gekommen, um zu zerstören, sondern zu erfüllen. Ich bin nicht gekommen, um sie zu zerstören, sie ans Kreuz zu nageln, sondern ich bin gekommen, um dies zu erfüllen. Das Wort im Griechischen bedeutet, sie zu vollständigen oder zur Vollendung zu bringen, oder wörtlich das Gesetz zu verherrlichen und es heilig zu machen. In Jesaja Kapitel 42, Vers 21 heißt es, er, Christus, wird kommen, um das Gesetz zu verherrlichen und es ehrenwert zu machen. Oder es zu bestätigen, erklären, nicht nur physisch, sondern auch physisch und geistig. Christus ist also nicht gekommen, um das Gesetz oder die Propheten abzuschaffen. Er kam, um es herrlich und groß zu machen, wie die Bibel übersetzt. In der heutigen Predigt zum Posaunentag möchte ich über die Bedeutung des Posaunentags sprechen. Warum tun wir es und sprechen darüber? Warum Ihnen dies befohlen wird? Weil uns befohlen wurde, diese biblischen Feiertage zu halten, obwohl die Welt es nicht tut. Die Welt feiert Weihnachten. Es seit Ostern, Halloween, eine Reihe von Dinge, aber uns als Kindern Gottes wurde befohlen, die biblischen Feiertage zu halten, denn diese biblischen Feiertage werden uns an den Plan Gottes erinnern, uns davon abhalten, den Plan Gottes und die Absicht Gottes zu vergessen. Deshalb möchte ich heute über den Posaunentag sprechen, was dieses bedeutet. Ich habe es Posaunentag, der ultimative Wendepunkt in der Geschichte der Welt genannt. Nochmal, der Posaunentag, der ultimative Wendepunkt in der Geschichte der Welt. Oder Sie können es in Ihre Notizen schreiben, der Posaunentag, der ultimative Wendepunkt. Deshalb möchte ich fragen, warum sind wir hier? Herr Armstrong stellte die Frage die ganze Zeit beim Laubhüttenfest, aber ich möchte es hier fragen, während wir zum Posaunentag versammelten, warum halten wir die biblischen heiligen Tage? Warum behalten wir sie? Warum werden diese befohlen? Gehen wir zurück zu 3. Buch Mose, Kapitel 23. Die Israeliten kamen aus Ägypten. Zu diesem Zeitpunkt errichtete Gott die Nation Israels und gab ihr eine Verfassung. Er gab ihnen eine Reihe von Richtlinien, die sie von allen anderen auf der Erde unterscheiden würden. Es würde sie an einen Plan und Zweck erinnern, den Gott ausarbeitet. In 3. Mose Kapitel 23 finden wir die heiligen Tage oder Festtage aufgelistet und in einigen Fällen wird die Bedeutung erklärt und in anderen Fällen werden sie dort nicht erklärt. Sie müssen zu anderen Kapiteln in der Bibel gehen. Also jetzt im 3. Buch Mose Kapitel 23 Vers 1 und 2, 3. Buch Mose Kapitel 23 Vers 1 und 2. Der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Israeliten und sprich zu ihnen, dies sind die Feste des Herrn. Also nicht das Fest der Juden, sondern die Feste des Herrn. Und weiter, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlungen, dies sind meine Feste. Als ich im College war, hatten wir jeden Mittwochmorgen eine Versammlung. Ich ging auf ein protestantisches College oder Universität und wir hatten einen Gottesdienst. Jeden Mittwochmorgen hieß es, es gibt eine Versammlung, wir müssten oder mussten gehen. Wir hatten zugewiesene Plätze. Wenn wir nicht auf den zugewiesenen Platz saßen, wurden wir als abwesend gezählt. Wir durften 3 Kapellenschnitte pro Semester machen. Und wenn wir mehr hatten, würden sie unsere Note in allen unseren Klassen um eine Note herabsetzen. Wenn ich also eine 1 oder 2 zur Zeit hatte und mehr als 3 Kapellenschnitte hatte, wurde mir eine 3 gegeben. Wir mussten einfach da sein. Es war eine erforderliche Versammlung. Es war eine Einberufung, das heißt eine erforderliche Versammlung. Nun, warum will Gott uns hier haben? Weil er möchte, dass wir uns an die heiligen Tage erinnern und uns daran erinnern, was sie darstellen. Deshalb ist uns befohlen, hier zu sein. Es ist also sehr interessant. Wenn Sie weiter im 3. Buch Mose lesen, spricht es über den Sabbat, über das Passa, die Tage der ungesäuerten Brote und erwähnt dies in mehreren verschiedenen Stellen. Vers 4 zum Beispiel, es soll eine ewige Satzung sein, etwas, dass wir uns erinnern und dass wir für immer tun müssen. Dies wird 3-mal oder 4-mal in Kapitel 23 erwähnt. Es soll eine ewige Satzung sein, eine heilige Versammlung und ewige Satzung. Ich möchte, dass Sie daran denken, wie wichtig das ist. Dies waren die Anweisungen, die Gott dem alten Israel gab, das aus Ägypten kam. Aber sie folgten nicht Gottes Wege, sie vergaßen, sie wandten sich ab. Und dann sandte Gott Propheten. Denken Sie daran, Jesus sagte, ich sei nicht gekommen, um das Gesetz oder die Propheten zu zerstören. Er kam nicht, um Levitikus oder 3. Buch Mose zu beseitigen. Er kam nicht, um die Botschaft und Warnung der Propheten aufzuheben. Sie können Ezekiel Kapitel 20 aufschlagen, wo die Ältesten Israels vor Ezekiel kamen, um Gott zu suchen. Nun, das waren Israeliten, eigentlich hauptsächlich Juden, die nach Babylon verschleppt wurden. Dort war Ezekiel. Daniel war im Palast in Babylon. Aber Ezekiel war draußen auf dem Land unter den Israeliten. Die Ältesten kamen zu ihm und suchten Gott. Ezekiel sagte ihnen, ihr habt euch von Gott abgewandt. Wenn sie nicht Buße tun und sich ändern, werden sie in Gefangenschaft gehen. Eines der Dinge, die er sagte, war, sie haben Gottes Sabbat verunreinigt, nicht nur den wöchentlichen Sabbat, sondern die heiligen Tage. Sie sind hohe Sabbate. Ezekiel sagte, ihr werdet in die Gefangenschaft gehen, weil ihr die Sabbate des Herrn verunreinigt habt, und sie taten dies. Die Juden haben eine Lektion gelernt, als sie in die Gefangenschaft geführt wurden, aber die Prophezeiung gilt dem ganzen Hause Israel. Der Großteil des Hauses Israel war vor über 100 Jahren nach Assyrien verschleppt worden, also war diese Botschaft, die Ezekiel den Ältesten Israels gab, heute wirklich für uns. Ja, wirklich für uns heutzutage. Wir müssen einige der gleichen Lektionen lernen. Ihnen wurde gesagt, dass sie leiden werden. Ihr werdet in Gefangenschaft gehen, weil ihr meine Sabbattage verunreinigt habt, einschließlich der heiligen Tage. Jetzt denken viele Leute, dass diese heiligen Tage abgeschafft wurden, aber wenn sie zum Neuen Testament gehen, spricht Matthäus Kapitel 4 davon, dass die Eltern Jesu jedes Jahr zum Passa nach Jerusalem kamen und sie Jesus mitbrachten. Also feierte Jesus als heranwachsendes Kind das Passa mit seinen Eltern. Er lernte, dass sie den Sabbat und das Passa und die heiligen Tage halten sollten, weil diese Tage von Gott befohlen wurden. Also wuchs Gott, Jesus, damit auf, den Sabbat zu halten, den wirklichen Sabbat zu halten, den jährlichen Sabbat, die heiligen Tage, das Passa zu halten und die anderen Feste auch. Einige Leute sagen nun, der Grund, weil er das getan hat, dass er ein Jude war und nur jüdische Traditionen folgten. Aber wenn Sie Lukas Kapitel 22, Vers 15 und 60 sehen, Jesus sagt seinen Jüngern, das Passa zu halten. Er forderte sie auf, sich einen Ort zu suchen, um sich für das Passafest einzurichten. Und sie sagen nun, er ist immer noch Jude. Aber er arbeitete seit ungefähr 3,5 Jahren mit seinen Jüngern. Er lehrte sie Gottes Lebensweise und was befolgt werden muss. Beachten Sie in Lukas Kapitel 22, Vers 15 und 16, dass Jesus mit seinen Jüngern beim Passafest sprach. Jetzt Lukas Kapitel 22, Vers 15. Und Jesus sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dies Passalam mit euch zu essen, ehe ich leide. Also sagte Jesus, ich habe mich darauf gefreut, dieses Mal mit euch zu halten. Ich freue mich darauf, dieses mit euch zu halten. Vers 16. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Wir werden dies also nicht mehr zusammen tun zu dieser Lebenszeit, weil Christus am nächsten Tage sterben würde. Aber er sagte, ich freue mich darauf, dieses Passa mit euch zu halten. Ich freue mich darauf, es im kommenden Reich wieder mit euch zu halten. Also wurde dies nicht abgeschafft. Wir sprechen hier nun vom Passa, aber es gilt auch für alle anderen heiligen Tagen. Jesus sagte seinen Jüngern in Johannes Kapitel 7, vielleicht liest das ganze Kapitel, dass dort Hüttenfest stand bevor und er sagte zu seinen Jüngern, ihr geht hinauf zum Fest, er bleibt nur ein wenig zurück, damit er nicht bemerkt wurde. Er kam später herauf und sprach auch beim Fest. Jesus wuchs in der Einhaltung der biblischen Feiertage auf. Er sagte seinen Jüngern, dasselbe zu tun. Manche Leute sagen, nun, das ist alles abgeschafft, also müssen wir es jetzt nicht tun. In Jesaja Kapitel 66, Jesaja schreibt darüber, wie die Dinge im kommenden Reich sein werden, wenn Christus zurückkehrt. Beachten Sie es nun in Kapitel 66, Vers 23, Jesaja 66, Vers 23. Und alles Fleisch wird einen neuen Mond nach dem anderen, um einen Sabbat nach dem anderen kommen, um von mir anzubeten, spricht der Herr. Also im kommenden Reich Gottes wird also die ganze Welt von den heiligen Tagen erfahren. Die ganze Welt wird über den Sabbat lernen, Die ganze Welt wird anfangen, den Sabbat und die jährlichen heiligen Tage zu halten. Die Bibel macht uns das sehr deutlich. Warum halten wir also diese heiligen Tage? Warum feiern wir das Passa? Warum feiern wir das Posaunenfest? Warum halten wir den Versöhnungstag? Warum haben wir das Laubhüttenfest gefeiert? Weil dies befohlene Versammlungen sind, während wir diese Tage halten, werden wir ständig darauf erinnert, was diese heiligen Tage bedeuten. Ich sprach einmal mit einem Freund, er hatte die Kirche verlassen und aufgehört, die heiligen Tage zu halten. Er sagte, na, wie geht's? Und ich sagte, nun, wir bereiten uns auf das Fest vor. Und er sagte, oh ja, das Fest, ich habe das alles vergessen. Wenn Sie aufhören, die Feste zu halten, wenn Sie aufhören, einen dieser heiligen Tage zu halten, vergessen Sie im Grunde und Sie finden etwas anderes, um diese Tage zu ersetzen. Es könnte Weihnachten sein, es könnte Ostern sein, aber Weihnachten und Ostern haben nichts mit dem Plan Gottes zu tun. Ja, Jesus wurde geboren, aber er wurde nicht am 25. Dezember geboren. Er wurde nicht am Sonntagmorgen auferweckt. Er wurde wahrscheinlich am Samstagnachmittag, am späten Nachmittag vor dem Ende des Sabbats auferweckt. Was wir hier in der Bibel finden, ist, dass Jesus die heiligen Tage hielt. Er hielt den Sabbat. Er hielt die heiligen Tage. Die frühe Kirche hielt den Sabbat und die heiligen Tage. Und wir halten sie heute, weil uns befohlen wurde, damit wir nicht vergessen, was Gott befohlen hat. Die Bibel sagt uns deutlich, dass wir die biblischen Feiertage halten sollen. Der Posaunentag ist sehr interessant, wenn wir uns die Anweisungen ansehen, die im 3. Mose Kapitel 23 gegeben wurden. Es gibt nur zwei Verse im 3. Buch Mose Kapitel 23, das sich auf das Posaunentag bezieht. Jetzt 3. Buch Mose Kapitel 23 Vers 24 beginnen wir in Vers 24. So sagt es: Sage zu den Israeliten am ersten Tage des 7. Monats, dem 7. Monat nach dem hebräischen Kalender und dem ersten Tag des 7. Monats also. Und weiter, sollt ihr Ruhetag halten mit Posaunenblasen zum Gedächtnis eine heilige Versammlung. Also eine befohlene Versammlung, ein Denkmal und eine Erinnerung an das Blasen der Posaunen. Vers 25, ihr sollt keine Arbeit tun. Also man ging nicht zur Arbeit. Es sind Dinge, die nur regelmäßig gemacht werden an diesem Tag. Und weiter. Und sollt dem Herrn Feueropfer darbringen. Wir geben oder machen ein finanzielles Opfer, eine Gabe. Wir haben keinen Tempel, also verbrennen wir nichts. Wir haben nur zwei Verse, die über den Posaunentag erzählen. Also was bedeutet dies also? Es gibt mehrere andere Stellen in der Bibel, die über Posaunen sprechen. Wir müssen uns andere Stellen im Alten Testament sowie im Neuen Testament ansehen, um zu verstehen, was die Bedeutung des Posaunentags ist. Denn die Bibel sagt uns in diesen Versen nicht, was es bedeutet. Genauso ist es mit dem Passafest. Sie gehen zu anderen Versen, um die Bedeutung zu verstehen. Einige Stellen im Alten Testament weisen auf die Bedeutung des Posaunentags hin. Im 4. Buch Mose Kapitel 10 wurden aus mehreren Gründen Posaunen geblasen. Sie können dies selbst überprüfen. Posaunen wurden geblasen, um eine Versammlung einzuberufen, wenn sie eine große Versammlung haben wollten. Sie wollten alle Stämme zusammenbringen. Sie lagerten sich um die Stiftshütte herum, drei Stämme auf eine Seite, drei auf die andere Seite, drei hier drüben und drei dort drüben. Also hatte man 12 Stämme um die Stiftshütte angeordnet. Wann immer sie die große Versammlung und die Leiter oder nur die Leiter einberufen würden, bliesen die Posaunen und die Leiter kamen zusammen und riefen zu einer Versammlung auf. Wenn du ins Sommercamp gehst, spielen sie manchmal besonders die Pfadfinder morgens ein Signal, um alle mit dem Klang der Trompete aufzuwecken. Sie tun das in der Armee, unter Marine und an solchen Orten. Vielleicht gehen sie zu Bett und sie blasen zur Nachtruhe, was im Grunde bedeutet, das Licht auszuschalten und schlafen zu gehen. Posaunen werden für eine Reihe von Dingen verwendet, auch zum Einberufung einer Versammlung. Und wenn sie irgendwo hinabmarschieren und nach rechts oder links abbiegen wollen, blasen sie wieder die Trompeten, um die Richtung anzugeben. Du würdest also deine Richtung ändern. Wenn es eine Warnung vor einem bevorstehenden Krieg gibt, eine Gefahr, würden sie die Posaunen auch blasen. Also werden Posaunen zur Kriegszeit geblasen, um anzukündigen, dass etwas kommt. Zu Beginn jeden Monats wurde auch Trompeten geblasen, um die Weise konnten die Leute den Beginn eines weiteren Monats verfolgen, und das ist im 7. Monat entscheidend. Der Posaunentag ist also der erste Tag im 7. Monat. Also würden am ersten Tag des 7. Monats Posaunen geblasen werden, um den Beginn des Monats anzukündigen, aber auch um heilige Tage anzukündigen. Die Posaunen wurden geblasen, um die heiligen Tage anzukündigen. Das war also der Gebrauch von Trompeten oder Posaunen. Gehen wir jetzt zu Joel, um zu verstehen, wie das Blasen der Posaunen in den Plan Gottes passt, in Joel Kapitel 2, Vers 1. Joel Kapitel 2, Vers 1. Blas die Posaune zu Zion oder Jerusalem, ruf laut auf meinem heiligen Berge, erzittert alle Bewohner des Landes. Und der Tag des Herrn kommt und ist nahe. So werden Posaunen am Tag des Herrn geblasen, wenn Christus zurückkehrt, um die Dinge beginnen zu geschehen. Es sollte das Posaunenfest oder den Posaunentag ankündigen. Jetzt Vers 2 im gleichen Kapitel, Vers 2. Ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag, gleich wie die Morgenröte sich ausbreitet über die Berge, so kommt ein großes und mächtiges Volk. Und so weiter. Der Posaunentag kündigt also den kommenden Krieg an, die bevorstehende Trübsal, aber es soll am Tag des Herrn geblasen werden. Wir werden im Alten Testament sehen, warum Posaunen geblasen wurden, nicht nur zur Versammlung, sondern aus sehr wichtigen Gründen, sehr wichtigen Gründen. Jetzt Jesaja 27, Vers 12. Jesaja 27, Vers 12. Zu der Zeit wird der Herr Ähren ausklopfen vom Ufer des Stromes bis den Bach oder Strom Ägyptens. Er wird das Gebiet dreschen. Mein Onkel hatte eine Farm und vor Jahren hatten sie eine sogenannte Dreschmaschine, die den Weizen schnitt und ihnen dann schüttelte und die Weizenkörner von dem Halm oder der Spreu entfernte. Nachdem eine Dreschmaschine über das Feld fährt, sieht das Feld ganz anders aus. Er wird von Euphrat aus dreschen, im Wesentlichen im babylonischen Gebiet, den ganzen Weg zurück nach Ägypten. Er wird das Land säubern. Weiter ins Vers 12. Und ihr Israeliten werden gesammelt werden, einer nach dem anderen. Also wird Gott das Land dreschen oder schütteln und die Israeliten wieder zusammeln. Und dies steht im Zusammenhang mit dem Blasen oder der Posaune oder Trompete beim Posaunentag. Jetzt weiter, Jesaja 27, Vers 13, Vers 13. Zu der Zeit wird man einer großen Posaune blasen und es werden kommen die Verlorenen im Lande Assur und die Verstoßenen im Lande Ägypten und werden den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg zu Jerusalem. Die Bibel sagt uns also in Jesaja und in Joel, dass es eine Versammlung der der Israeliten geben wird. Die Posaune wird am Tag des Herrn geblasen, wenn Christus zurückkommen wird. Das ist also die Bedeutung des Posaunenklangs. Aber einige Leute werden sagen, Aber das ist das Alte Testament. Das wird uns im Neuen Testament nicht befohlen. Nun, Gottes Gesetze ändern sich nicht. Jesus kam nicht zurück, um das Gesetz oder die Propheten zu zerstören, sondern um die Bedeutung zu vergrößern und deutlicher zu machen. Matthäus 24 schreibt dasselbe auf. Jesus Jünger fragten ihn in Matthäus Kapitel 24, Vers 3, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein und das Ende des Zeitalters? Wie werden wir wissen, dass wir uns dem Ende des Zeitalters nähern? Und Jesus sagte ihnen, achtet auf eine ganze Reihe von Dingen, eine ganze Reihe von Zeichen. In Vers 21 spricht er über ein Zeichen, das sich ereignen wird. Jetzt also Matthäus Kapitel 24, 21, Matthäus Kapitel 24, Vers 21. Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und nicht wieder werden wird. Mit anderen Worten, wenn wir uns dem Ende des Zeitalters nähern, werden wir eine Zeitperiode treffen, die schrecklich, sehr furchterregend sein wird. Es werden Dinge passieren, wie sie noch nie zuvor passiert sind. Beachten Sie jetzt Vers 22 im gleichen Kapitel, Vers 22. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würden kein Mensch selig werden. Sie haben wahrscheinlich in den letzten Monaten mit der russischen Invasion in der Ukraine bemerkt, dass Sie darüber sprechen, was dies zu einem nuklearen Schlagabtausch führen könnte. Es könnte zu einem dritten Weltkrieg führen, darüber sprechen wir heute. Und wenn solche Dinge passieren, normalerweise, wenn es anfängt, ist es schwer, damit aufzuhören. Aber Jesus erwähnt weiter hier, zweiten Teil von Vers 22 jetzt. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Jene, die Gott aus dieser Welt herausruft, um sich darauf vorzubereiten, mit Jesus Christus zu regieren, das ist einer der Gründe, warum Christus wiederkommt, um der Auserwählten willen, wie wir sehen werden. Jetzt Vers 24 im gleichen Kapitel, Vers 24. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auferstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Sie könnten sogar die Auserwählten täuschen, was nicht bedeutet, dass die Auserwählten nicht getäuscht werden können. Sie haben gesehen und ich habe gesehen, wie Menschen die Wahrheit verstanden haben und sie gingen und verließen die Kirche, weil sie sich in diesem oder jenem verfangen hatten. Es ist möglich, getäuscht zu werden, wenn wir nicht aufpassen. Darum müssen wir wachsam bleiben. Die Bibel spricht davon, zu beobachten und sehr vorsichtig zu sein, wachsam zu sein. Lassen Sie sich nicht täuschen. Uns wird gesagt, wir sollen uns nicht täuschen lassen. Aber wenn es möglich wäre, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir in weltlichen Ereignissen verwickelt werden und so weiter, können wir getäuscht werden. Dann Vers 27 im gleichen Kapitel. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Es wird also ein Schock sein. Weißt du, wenn du Donner hörst und ihr alle einen Blitz gesehen habt, die meisten Leute springen auf, weil sie überrascht sind. Was uns hier gesagt wird, ist, wie ein Blitz vom Osten und Westen kommt und scheint sogar nach Westen, so wird das Kommen des Menschensohnes sein. Jetzt Vers 29. Zugleich aber auch nach der Bedrängnis jeder Zeit wird die Sonne nicht sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Es werden also mächtige Zeichen am Himmel sein. Und dann noch Vers 30. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden. Also sie werden nicht alle glücklich sein. weiter mit Vers 30, zweiter Teil. Und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Andere Sätze, die sich darauf beziehen, weisen darauf hin, dass dies eine Zeit des Gerichts sein wird. Er kommt zurück, um die Erde zu richten, wie wir sehen werden. Und wie es steht in Vers 31, und er wird seine Engel senden mit heller Posaunen. Joel sprach über den Klang einer Trompete, wie wir wissen. Jesaja sprach über den Klang der Posaune und jetzt spricht Matthäus über dasselbe im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu Christi. Dies ist Teil der Bedeutung des Posaunentags. Es ist die Zeit, in der Christus wiederkommen wird. Beachten Sie noch einmal, worüber Paulus in 1. Korinther Kapitel 15 sprach, beginnend mit Vers 51. Paulus sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Nun, es ist der Plan Gottes, weil er in den biblischen heiligen Tagen dargestellt wird, ein Rätsel für die Welt. Weil ihnen Gottes Geist nicht gegeben wurde, verstehen sie dies nicht. Sogar Theologen, die die Bibel lesen und versuchen, daraus zu lernen. Ohne von Gottes Geist geführt zu werden, werden sie nicht verstehen. Paulus erwähnte, dass selbst zu seiner Zeit vor 2000 Jahren die religiösen Führer den Plan Gottes nicht verstanden haben. Paulus schreibt in seinem Schreiben an die Gemeinde in Korinther, 51 hier wieder, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Die Leute fragen heute, nun, was passiert, wenn ich sterbe? Ich habe neulich mit jemandem gesprochen. Eine Dame fragte, was passiert, wenn wir sterben? Sie lernt nun die Wahrheit. In Vers 52 hier im gleichen Kapitel sagt es, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und diese Veränderung, sagt er, wird kommen. In einem Augenblick, plötzlich, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen, oder das Ertönen der letzten Posaune, und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Es wird eine Auferstehung geben zu der Zeit, wenn Christus zurückkehrt. Vers 53 jetzt. Denn dieses Verwesliche oder dieser physische Körper muss anziehen die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche, wie ich bin und du bist, muss anziehen die Unsterblichkeit. Es wird also eine Auferstehung zum ewigen Leben geben. Das wird passieren, wenn diese Posaune bläst und Christus zurückkehrt und unsere Auferstehung der Heiligen stattfindet. Schauen wir uns eine andere Schriftstelle an. 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Paulus spricht wieder über dieses Rätsel und erklärt, was der Straße entlang kommt, was passiert, wenn sie sterben. Und was passiert in der Zukunft? Paulus versucht es der Gemeinde in Thessaloniki zu erklären. Er sagt Folgendes hier, jetzt 1. Thessalonicher 4, 13. 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Wir wollen aber, euch aber, liebe Brüder, nicht im Unwissen lassen über die, die entschlafen sind. Ja, einige Leute fragen, was passiert mit mir, mit meiner Großmutter, mit meinem Großvater, wenn sie sterben? Was passiert mit den Menschen, wenn sie sterben? Der zweite Teil von Vers 13 jetzt. Damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Ich ging einmal zu einer Beerdigung, als ich in der Handelshochschule war. Es war eine andere religiöse Gruppe, die organisiert war und die Schule betrieb, und die Tochter eines Fakultätsmitglieds starb sehr plötzlich. Sie war wahrscheinlich in ihren 20ern. Sie hätten die Auferstehung verstehen müssen. Ich weiß nicht, ob sie es taten, aber es waren viele Tränen und Emotionen. Ich kannte sie nicht einmal, aber ich fing auch an zu weinen wegen einiger Dinge, die gesagt wurden. Aber es gibt eine Hoffnung, wenn ein Mensch stirbt. Wir verstehen, dass sie ins Grab gehen und schlafen werden. Und wenn sie Gottes Weg gefolgt sind, werden sie auch verstehen, wenn Christus mit einem neuen Körper zurückkehrt für sie. Es wird eine sehr spannende Sache, Und in der zweiten Auferstehung werden wahrscheinlich Freunde und Verwandte, die sie kennen, als sie aufwuchsen, die die Wahrheit nie verstanden haben, in einer Auferstehung auftauchen. Ich denke, wir alle würden gerne dort sein, um zu sagen, willkommen zurück. Lassen Sie mich erklären, was hier vor sich geht. Es wird sehr spannend. Es gibt also viel Hoffnung für die Zukunft. Aber Paulus sagt, ich möchte nicht, dass Sie unwissend darüber sind, was passiert, wenn Menschen sterben. Jetzt 1. Thessalonicher, Kapitel 4, 14. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 14. Denn wenn wir sterben, dass Jesus gestorben, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Oder man kann sagen, zum Leben erwecken. Jetzt Vers 15 und 16 im gleichen Kapitel, 15 und 16. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er oder Jesus Christus, selbst der Herr wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, herabkommen vom Himmel. Also sagt Paulus bei der letzten Posaune, dass es eine Auferstehung geben wird. Paulus sagt, dass die Auferstehung stattfinden wird, wenn die Posaune geblasen wird. Jetzt den Rest von Vers 16 und dann auch Vers 17. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Wo ist das? Wo werden wir mit Christus sein? In Jesaja 14, Vers 4 heißt es, dass er herabsteigen und seine Füße auf dem Ölberg stehen werden. Er kommt zurück auf diese Erde. Offenbarung spricht über diejenigen, die bei ihm sind, die Berufenen und Auserwählten und Treuen. Das ist also die Zukunft, auf die wir uns zu konzentrieren beginnen können, wenn wir den Plan Gottes verstehen, wie dieser durch den Posaunentag dargestellt ist. Es wird eine Posaune erscheinen, Christus wird zurückkommen, es wird eine Auferstehung geben und wir werden mit Christus auf dieser Erde sein, um mit ihm zu regieren. Lasst uns auch zu Offenbarung Kapitel 11 gehen. Wieder, es spricht über Posaunen, also erklärt das Neue Testament wirklich mehr über den Posaunentag, als wie in nur 3. Buch Mose Kapitel 23. In Offenbarung Kapitel 8, Vers 1 und 2 wird erwähnt, dass sieben Engel sieben Posaunen blasen werden. Also jetzt in der Offenbarung, Kapitel 11, Vers 15. Offenbarung, Kapitel 11, Vers 15. Und der siebte Engel blies seine Posaune und es erhoben sich große Stimmen im Himmel und sprachen, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dies ist, wenn Christus zurückkehrt, seine Regierung in Jerusalem errichtet und über diese Erde regiert. Dies geschieht beim Blasen der siebten Posaune. Jetzt Vers 18 im gleichen Kapitel, Vers 18. Und die Völker sind zornig geworden und es ist gekommen dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten. Christus also kommt zurück, um die Welt zu richten. Er kommt zurück, um die Nationen Israels zu richten. Jetzt den zweiten Teil von Vers 18. Und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Christus kommt zurück, um seine Diener zu belohnen und die Propheten für das zu belohnen, was sie getan haben. Er wird eine Krone vergeben, wie es in Offenbarung Kapitel 3, Vers 11 steht, die an diejenigen verteilt wird, die treu bei ihm sind oder ihm treu geblieben sind. Er kommt zurück, um den Dienern, den Propheten und den Heiligen Belohnungen zu geben. Sie und ich sind berufen worden, Heilige zu werden. Und Heilige sind keine Menschen, die vom Vatikan heilig gesprochen wurden. Paulus spricht die Gemeinden als Heilige an, die dazu berufen sind, Heilige zu werden. Den Heiligen wird eine Belohnung gegeben und dies wird am Posaunentag geschehen. Nochmal den zweiten Teil von Vers 18, im gleichen Kapitel, Vers 18. Und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Oder mit anderen Worten, um die Menschen auf der Erde zu retten. Christus kommt also mit Belohnungen und Konsequenzen zurück, aber all dies geschieht im Zusammenhang mit dem Posaunentag, wenn Posaunen geblasen werden und wenn die siebte Posaune geblasen wird. Was ist mit den Posaunen, die wir verstehen müssen? Das Alte Testament erklärt das Posaunenfest nicht vollständig, aber das Neue Testament fügt Dimensionen hinzu, die im Alten Testament nicht zu finden sind. Beim Posaunentag geht es um die Wiederkunft Jesu Christi, die Auferstehung der Heiligen und die Errichtung des Reiches Gottes auf diese Erde. Darum geht es beim Posaunentag. Und wenn sie aufhören, den Posaunentag zu halten, verlieren sie diese unglaubliche Dimension dessen, was der Posaunentag tatsächlich bedeutet, aus den Augen. Es wird eine sehr aufregende Zeit. Lassen Sie uns hier ein paar Fragen stellen und uns auf einige Dinge konzentrieren. Welche Beziehung hat der Posaunentag zu uns? Was verhält es oder wie verhält es sich mit dir und mir? Wir haben bereits im 1. Thessalonicher gelesen, dass er als Dieb in der Nacht kommen wird. Christus kommt als Dieb in der Nacht zurück. Es ist eine Überraschung. Die Leute werden es nicht erwarten, aber es wird viele Leute unvorbereitet treffen. Eigentlich ist die Schrift, über die wir hier sprechen, 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 1. Lesen wir aber jetzt 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 1 und 2. 1 und 2. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht möglich, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Die Leute werden nicht vorbereitet sein. Sie werden überrascht sein. Kurz nachdem meine Frau und ich geheiratet hatten, lebten wir in der Wohnung in Pasadena. Es war ein langes Gebäude und hatte vorne eine lange Veranda mit den Wohnungen entlang dieser Veranda. Wir hatten dort keine große Klimaanlage, also war es sehr warm. In einer Sommernacht hatten wir die vordere Glasschiebetür offen, nur das Tür- oder Fliegengitter zu. Wir sahen uns einen Film oder so etwas an und gingen zu Bett. Wir hatten vergessen, die Glasschiebetür zu schließen und zu verriegeln, was wir normalerweise taten. Ich weiß es nicht, aber um 2 oder 3 Uhr morgens wachte ich auf und hatte das Gefühl, dass jemand zu viel im Schlafzimmer war. Es war jemand hier. Ich hatte ein Bücherregal aus Metall in der Ecke und ich hatte meine Autoschlüssel und etwas Kleingeld darauf und der Einbrecher muss damit herumgekramt haben. Und als ich aufwachte, schaute ich irgendwie dahin und sah diesen Schatten in unserem Schlafzimmer. Es war wirklich entnervend. Ich hatte keine Möglichkeit, mich zu verteidigen, also machte ich meine Stimme so sehr, sehr ernst, wie ich konnte. Verschwinde von hier! Und der Typ sprang und ich sprang und meine Frau schrie. Er rannte zur Tür und als er aus der Tür ging, stieß er sie ein bisschen an. Also rannte ich, als ich die Tür ging, direkt gegen die Türkante, was wahrscheinlich eine gute Sache war. Denn wenn ich ihn gepackt hätte, hätte ich wahrscheinlich einen Kampf gehabt und ich weiß nicht, was danach passiert wäre. Als ich mich einigermaßen von meinem Zusammenstoß mit der Türkante erholt hatte, kam ich zur Haustür und er war weg. Ich sah ihn auf die Veranda hinuntergehen und dann die Treppe hinunter und aus dem Gebäude. Er kam als Dieb in der Nacht herein. Wir haben in den nächsten paar Nächten nicht so gut geschlafen, weil wir nur Angst hatten, dass jemand anders einbrechen könnte. Worüber Paulus hier spricht, ist die Wiederkunft Jesu Christi. Der Tag des Herrn wird wie ein Tag wie ein Dieb in der Nacht kommen, die Leute werden nicht vorbereitet sein. Nun, warum ist das so? Nun, wenn Sie heute Nachrichtensendungen hören, wann immer Sie Dinge im Internet lesen, spricht niemand wirklich über die Wiederkunft Jesu Christi. Sie sprechen von einem Neustart, den Bill Gates und Klaus Schwab und diese Leute versuchen werden durchzuführen, um die Welt zu retten. Man richtet alles neu aus, strukturiert alles neu, setzt alles neu. Das ist unsere Chance, so sagen sie. Sie suchen ein physisches Eingreifen durch physische Menschen, um die Probleme der Welt zu lösen. Doch wenn wir zu Matthäus Kapitel 24 zurückgehen und darüber sprechen, was geschehen wird, wenn Christus zurückkommt, Matthäus Kapitel 24, wir müssen über diese Dinge nachdenken, weil wir diesen Entscheidungen und Ereignissen gegenüberstehen und diese beachten werden. Ereignisse in wahrscheinlich nicht allzu ferner Zukunft. Matthäus 24, Vers 31 spricht von diesem großen Zeichen einer Posaune. Christus wird zurückkommen. Also Matthäus Kapitel 24, Vers 37, Jesus gibt hier mehrere Beispiele. Er sagt Folgendes hier, Matthäus 24, Vers 37. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Gehen Sie zurück und lesen 1. Mose Kapitel 6. Wir sahen die Dinge in den Tagen Noahs aus. Er spricht davon, dass die Erde voller Gewalt war. Was ist heute mit unserer Welt? Die Welt ist voller Korruption. Was passiert heute in unserer Welt? Alle die Korruption in Regierungen, in Wirtschaft, Korruption in der Theologie. All diese Dinge passieren. Im 1. Buch Mose Kapitel 6 heißt es auch, dass jeder Gedanke der Menschen böse war. Was erscheint auf dem Bildschirm, wenn sie ihren Computer einschalten? Eine Menge Dinge, die sie nicht sehen oder nicht lesen möchten. Werbung, Tendenzen und so weiter. Es ist schlimm, was heute passiert. Wenn Sie das, was heute passiert, mit dem vergleichen, was im kolonialen Amerika geschah, insbesondere bei den protestantischen Puritanern in Neuengland, es ist ganz anders. John Adams, zweiter Präsident der Vereinigten Staaten, las jeden Tag etwa 5 Kapitel in der Bibel. Sie können nicht jeden Tag 5 Kapitel lesen, ohne dass etwas von dem, was Sie lesen, in Ihrem Gehirn hängen bleibt und Ihr Denken beeinflusst. Heute lesen die Führer in vielen Ländern Machiavelli. Er war ein Schriftsteller in den 14. bis 15. Jahrhunderten und sprach darüber, wie man Macht gewinnt. Man tötet alle seine Feinde und tötet seine Freunde. Du tötest jeden, der eine Bedrohung für dich darstellt. So bekommst du die Macht und wie du sie festhältst. Einige unserer neueren Präsidenten lesen und haben Machiavelli gelesen. Das ist etwas ganz anders als die Bibel zu lesen. Und deshalb sind unsere Gesellschaften heute anders als vor 2000 Jahren. Unsere Werte sind heute ganz andere. Aber sie haben ein wenig darüber gelesen, wie es in den Tagen Noahs war. Und Jesus sagte, dass es genauso sein wird, kurz bevor er zurückkommen wird. Die Bibel spricht darüber, warum Jesus Christus zurückkommt und spricht darüber, wie die Bedingungen sein werden. Ich habe diese Frage vorhin gestellt, warum werden die Leute überrascht sein? Sie werden überrascht sein, weil niemand darüber spricht. Den Menschen wurde gesagt, dass die biblischen Feiertage abgeschafft werden. Sie müssen sich um diese Dinge keine Sorgen mehr machen. Sie feiern Weihnachten und feiern Ostern und sprechen darüber, wie sehr Jesus Christus uns liebt, wenn Sie ein bekennender Christ sind. Wenn Sie kein bekennender Christ sind, sprechen Sie nicht über diese Dinge. Die Wiederkunft Jesu Christi ist eine biblische Vorstellung. Es kommt auf den Seiten der Bibel oder steht so oder wird kommen, wie in der Bibel steht. Auch wenn den Leuten gesagt wird, dass die Bibel nur ein Haufen Märchen sind, nur ein Buch der Fabeln. Ich bin vor einigen Jahren auf einen Artikel in einem Nachrichtenmagazin gestoßen. Es stellte im Grunde die Frage, wird er jemals zurückkommen? Wird Christus jemals wiederkommen? Wenn sie nicht an Gott glauben und sie glauben nicht an die Bibel, machen sie sich darüber nicht einmal Sorgen. Aber beachten Sie in Kapitel 3 des 2. Petrus, wie Petrus über Dinge in der Zukunft schreibt, wie die Dinge in der Zukunft sein werden. Im 2. Petrus Kapitel 3, Vers 3, aber werden wir jetzt lesen, 2. Petrus Kapitel 3, Vers 3 und 4. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? In den letzten Tagen werden sie über die Dinge sprechen. Wird er jemals zurückkehren? In dem Artikel, auf dem ich vor ein paar Jahren gestoßen bin, wurde über Menschen gespottet, über Menschen gelacht, die glauben, dass Christus wiederkommen wird. Wissen Sie, wir müssen erkennen, wovon die Bibel spricht und wie das zu uns heute passt. Weißt du, Bill Gates sucht nicht nach der Wiederkunft Jesu Christi. Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum sucht nicht nach der Wiederkunft Jesu Christi, um die Probleme zu lösen. Mr. Gates sagt, dass er gerne Probleme löst, deshalb möchte er Impfstoffe entwickeln, die sich um jede auftretende Krankheit kümmert. Und geht das Essen aus, so möchte er, dass jeder Pilzburger ist, Hamburger aus Pilzen und solche Dinge, damit wir nicht viel Energie für die Viehzucht verschwenden müssen. Dies sind menschliche Ideen, um die Probleme der Menschheit zu versuchen zu lösen. Aber wir schauen nicht hin und es wird gesagt, was kommt und warum es kommen wird. Vielleicht möchten Sie das zweite Kapitel von Jeremia lesen. Lesen Sie das ganze Kapitel. Es ist eine Art Zusammenfassung der Probleme Israels. Beachten Sie Vers 2 von Kapitel 2, also jetzt Jeremia 2, Vers 2. Geh hin und predige öffentlich der Stadt Jerusalem und sprich. So spricht der Herr, ich gedenke der Treue deiner Jugend und die Liebe deiner Brautzeit. Es redet darüber, dass Gott sich an Israel erinnert, als Israel heilig war, und doch haben sie sich von Gott abgewandt. Vers 4 im gleichen Kapitel, Vers 4. Hört des Herrn Wort, ihr vom Hause Jakob und alle Geschlechter vom Hause Israel. Das ist nicht nur an die Juden geschrieben. Es ist an das ganze Haus Israel geschrieben und sagt, dass ihr euch von mir abgewandt habt. Du hast mich vergessen. Beachten Sie in Vers 8 folgendes. Vers 8. Die Priester fragen nicht, wo ist der Herr? Und die Hüter des Gesetzes achteten meiner nicht. Die Personen, die beauftragt wurden, die Leviten und die Priester, die beauftragt wurden, den Menschen das Wort Gottes zu lernen, sagt Gott hier, sie kennen mich nicht. Und dennoch versuchen sie, den Menschen zu predigen und den Menschen zu lehren. Später, glaube ich, steht in Jeremia 5, Vers 13, wo es darum geht, dass die Priester voller heißer Luft sind. Sie reden gern, aber nicht über die Bibel. Ich habe kürzlich etwas gesehen, wo ein beträchtlicher Prozentsatz der bekennenden Christen, christlichen Predigern, nicht wirklich glaubten, was in der Bibel steht. Es ist nur ein Buch. Es ist nur das Buch. Oder nur ein Buch und nicht die Wahrheit. Wie es heißt, die Hüter meines Gesetzes achten meiner nicht. Umgehen auf Hebräisch ist Tafas. Wenn du mit Pfeil und Bogen oder wenn du Pfeil und Bogen hast, lernst du damit umzugehen. Sie werden lernen, wie man es benutzt. Und was er sagt, die Leute, die mit dem Gesetz umgehen, die eigentlich die Prinzipien des Gesetzes lehren sollen, kennen mich nicht. Es ist interessant, dass im Buch Ezekiel von Gott anfängt, in die Angelegenheit dieser Welt einzugreifen. Ungefähr 50 Mal im Buch Ezekiel steht, wenn ich diese Dinge, oh Gott, diese Dinge tun wird, sie werden erkennen, dass ich Gott bin. Die Welt wird erkennen, dass es einen wahren Gott gibt. Die Welt wird irgendwann erkennen, dass die Bibel das inspirierte Wort Gottes ist und die Prophezeiungen der Bibel sind Dinge, die wirklich geschehen werden und der Posaunentag stellt die Zeit dar, in der Gott einzugreifen beginnt, um die Nationen Israel zu korrigieren und Nationen zu bestrafen, die genauso gesegnet sind wie wir. Jesus Christus wird zurückkehren, um auf dieser Erde Frieden zu bringen. Das wird passieren. Schauen wir uns eine andere Schriftstelle in Hosea Kapitel 8 an. Hosea schreibt ungefähr zur gleichen Zeit wie Jesaja. Dies waren zwei Bücher, die sich auf das Haus Israel konzentrierten. Hosea Kapitel 8. Israel hat vergessen, über Gott zu sprechen. Jetzt Hosea Kapitel 8, Vers 12. Und wenn ich ihm auch, also Israel, noch so viele meiner Gebote aufschreibe, so werden sie doch geachtet wie eine fremde Lehre. Wie also eine veraltete Sache. Dinge wurden abgeschafft. So sehen die Menschen heute in vielen Fällen die Bibel. Oh ja, es ist ein nettes Buch und ich habe zwei oder drei im Hause und ich fasse es ab und zu an. Ich habe kürzlich etwas gelesen über die Hälfte der bekennenden Christen. Die Hälfte der bekennenden Christen liest einmal im Jahr einen Vers in der Bibel. Sie können der Meinung sein, an Jesus Christus zu glauben und bekennen, dass die Bibel zumindest etwas Einzigartiges ist. Aber wenn du es nicht liest, wirst du nicht verstehen, was da steht. Sie werden die Warnung dort nicht hören. Du wirst die Hoffnung, die da ist, nicht verstehen. Was wir an diesen heiligen Tagen tun sollen, über diese heiligen Tage zu predigen und zu erklären, das Bedeutung dieser heiligen Tage zu verstehen. Wir sprechen über den Posaunentag, welches die Wiederkunft Jesu Christi darstellt. Und Sie hören das nicht in den Nachrichten. Das hört man nicht in vielen Gottesdiensten. Ich bin ungefähr 23 Jahre in verschiedenen protestantischen Kirchen aufgewachsen. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwelche Predigern vom örtlichen Geistlichen über Prophetie gehört zu haben. Ich glaube, ich habe eine Predigt eines reisenden Evangelisten gehört, der Theologe war, aber er sprach davon, dass Russland Amerika angreift. Er hatte nie etwas darüber gesagt. Wer die Amerikaner sind, hat nie etwas über unsere Identität als Nation gesagt, ob es nun Amerika, Großbritannien, Kanada oder diese anderen Nationen sind. Er hat nie etwas darüber gesagt, wie Nichtjuden geistliche Israeliten werden können. Nichts, nichts. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem anderen jungen Burschen, der sagte, ich predige nicht viel über Prophetie, weil ich die nicht verstehe. Und doch ist er ein Prediger. Und die Leute schauen irgendwie seltsam auf die Bibel, das, was man ihr glaubt und versucht, ihr zu folgen, man verrückt wird. Weil sie voller Widersprüche ist und niemand glaubt das mehr. Es ist nicht wirklich gültig und nicht mehr relevant. Unwichtig also. Das sind die Ideen, die in der Welt herumschwirren. Aber Hosea prophezeite und er schreibt vor ungefähr 2700 Jahren, ich habe ihn oder Israel die großen Dinge meines Gesetzes geschrieben. Diese Gesetze wurden auf dem Berg Sinai verkündigt und als die Israeliten in der Nähe Sinais waren, gab es ein Erdbeben und Feuer und so weiter. So erregte Gott ihre Aufmerksamkeit. Er tat dasselbe mit der Nation Ägypten, mit den Plagen. Sie begannen zu erkennen, wie der ägyptische Weise sagte, dass dies der Finger Gottes ist, als sie nicht nachahnen konnten, was Moses tat. Sie erkannten, dass es dort eine Macht gab, die größer war als sie selbst und alles, was sie hatten. Hosea Kapitel 8, Vers 12 nochmal. Hosea 8, Vers 12. Wenn ich ihm, also Israel, auch noch so viele meiner Gebote aufschreibe, so werden sie doch geachtet wie eine fremde Lehre. Oder wie veraltet und ungültig, so sehen die Menschen heute die Bibel. Brüder, schauen wir uns ein paar andere Dinge an, deren wir uns nur bewusst sein müssen, die kurz vor der Wiederkunft dieser Christi geschehen werden. Jesus listet in Matthäus 24, Markus 13 eine ganze Reihe von Dingen auf und in Lukas Kapitel 21 eine ganze Reihe von Dingen, auf die man achten sollte. Er spricht über Kriege und Kriegsgerüchte. Nation wird sich gegen Nation erheben, Königreich gegen Königreich. Das griechische Wort für Nation in Matthäus 24 ist Ethnos. Er spricht also davon, dass sich eine ethnische Gruppe gegen eine andere ethnische Gruppe erheben wird. Und das passiert heute genauso, vielmehr in den letzten 5 Jahren oder so. Jesus sagte auch, dass ein Königreich gegen sich selbst oder dass er selbst geteilt ist, wie ein geteiltes Haus nicht bestehen kann. Und wir werden heute gespaltet. Und es gibt äußere Kräfte, die die ganze Sache vorantreiben. Marxisten sind beteiligt und andere Leute, die wollen, dass alle gegeneinander kämpfen. Hier kämpfen Republikaner gegen Demokraten, Schwarze gegen Weiße, Christen gegen Nichtchristen, Konservative gegen Liberale. Es spaltet unser Land. Es wird unser Land zu Fall bringen. Dies ist prophezeit. Wir sagen die Dinge seit 50, 60, 70, fast 80 Jahren über das, was kommt. Also jetzt 5. Buch Mose, Kapitel 28, Vers 20. 5. Buch Mose, Kapitel 28, Vers 20. Der Herr wird unter dich senden Unfrieden, Unruhe und Unglück in allem, was du unternimmst, bis du verzögert bist und bald untergangen bist, um deiner bösen Treiben willen, weil du mich verlassen hast. 5. Buch Mose, Kapitel 28 und 3. Buch Mose, Kapitel 26 listen die Segnungen und Flüche auf, die Bedingungen des Bundes, den Gott mit den alten Israel geschlossen hatte. Der Bund war wirklich sehr einfach. Wenn sie gehorchen, werden sie gesegnet. Wenn du meinen Anweisungen nicht gehorchst, wenn du meinen Richtlinien, meine Gesetze nicht befolgst, wird es Konsequenzen geben. Jetzt 5. Buch Mose 28, Vers 15, Vers 15. Wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn, deines Gottes, und wirst nicht halten und tun alle seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Und dann Vers 20 nochmal, der Herr wird unter dich senden Unfrieden und Unruhe und Unglück in allem, was du unternimmst. Also, was du planst zu tun, wird dir nicht gelingen. Das Motto von Ex-Präsident Trump lautete, Amerika wieder großartig zu machen. Aber wo stehen wir heute? Nur ein paar Jahre später haben wir eine Nahrungsmittelkrise. Wir haben Benzinpreise, die steigen, weil wir aufhören, Pipelines zu bauen. Wir haben den Pachtverträgen für Ölgebiete gesetzliche Grenzen gesetzt. Wir tun uns die Dinge an. Dieser Einmarsch Russlands in die Ukraine. Die Ukraine ist ein großer Exporteur von Düngemitteln. Wenn Landwirte also keinen Dünger bekommen können, um den Boden für ihre Ernte zu düngen, und wenn die Benzin- und Dieselpreise steigen, wird der Anbau von Feldfrüchten extrem teuer. Jetzt haben wir einige Ressourcen, die die Entwicklungsländer nicht bekommen oder kaufen können, weil sie nicht das Kapital dafür haben. Wir sind heute in vielerlei Hinsicht in Schwierigkeiten. Wir fördern Homosexualität und das spaltet die Nation. Die Entscheidung des obersten Gerichtshofs scheint zumindest in Betracht zu ziehen, Abtreibungen nicht zuzulassen. Aber es gibt Leute, die dagegen demonstrieren und dafür demonstrieren. Und dies ist ein weiterer Punkt, der uns spalten wird. Dies wurde von Kräften wirklich außerhalb der USA und einigen innerhalb der USA gefördert und vorangetrieben. Und so sagt es, und wir lesen dies nochmal, 5. Mose, Kapitel 28, Vers 20, noch einmal. Der Herr wird unter dich senden Unfrieden, Unruhe und Unglück. In allem, was du unternimmst, bis du vertilgt bist und bald untergegangen bist, um deinen bösen Treibens willen, weil du mich verlassen hast. Wir vergessen Gott, die Konsequenzen werden auf uns zurückfallen, aber es heißt, dass es schnell gehen wird. Es wird plötzlich geschehen. Die Bibel erwähnt dies in etwa ein halbes Dutzend Stellen in Jesaja und in etwa ein halbes Dutzend Stellen in Jeremia und mindestens einmal in Hosea, dass diese Dinge plötzlich kommen werden. Wir müssen also aufpassen, denn die Dinge werden viel schneller passieren, wie wir es für möglich gehalten hätten. In Jeremia Kapitel 30 wird von einer Zeit der Bedrängnis Jakobs gesprochen. Jakobs Name wurde der Name Israel gegeben. Jakob hatte 12 Söhne, seine 12 Söhne wurden 12 Stämme und dann 12 Nationen. Und dies sind die israelitischen Nationen. Er spricht über eine Zeit der Trübsal für Jakob, eine Zeit, in der alle israelitischen Nationen in Trübsal sein werden, das am Ende des Zeitalters eintreten wird. Aber was passiert ist, wenn Sie Jeremia Kapitel 30 durchlesen, dass der letzte Vers des Kapitels sagt, zur letzten Zeit werdet ihr es erkennen. In den letzten Tagen wird all dies Sinn machen. Diese Dinge werden also geschehen und zur Rückkehr von Jesus Christus führen. Jesus wird beim Blasen der Posaune zurückkommen müssen, um in das Weltgeschehen einzugreifen, um Dinge zu retten, um zu verhindern, dass die Dinge völlig auseinanderfallen. Und er kommt teilweise zurück, um die Auserwählten zu sammeln, Israel wieder zu sammeln, schließlich Israel zu richten und die Welt zu richten. Brüder, das ist, was passiert, das kommt. Einige andere Prophezeiungen werden geschehen, bevor Christus zurückkehrt. Jesaja Kapitel 3 spricht über die Sünden Israels und Gott wird anfangen einzugreifen, aber er spricht darüber, dass Dinge passieren werden, wenn wir uns dem Ende des Zeitalters nähern. Jetzt Jesaja Kapitel 3, Vers 1. Jesaja 3, Vers 1. Siehe, der Herr Zebaoth, wird von Jerusalem und Juda wegnehmen Stütze und Stab, allen Vorrat an Brot und allen Vorrat an Wasser. Es wird Probleme mit der Lebensmittelsicherheit geben. Wir hatten Rekordernten in den letzten Jahren, aber mit dem Mangel an Düngemittel oder Dünger in diesen Jahren, während dieser Wachstumsphase und mit den steigenden Kosten für Benzin und Diesel sprechen Sie über echte Ernährungssicherheitsprobleme, wenn wir uns dem Ende des Jahres nähern. Beim Posaunentag müssen wir sehen, wie es sich alles bei Jahresende weiterentwickeln wird. Es wird Probleme mit der Ernährungssicherheit und dem Wasser geben. Jetzt Jeremia 3, Vers 2, Vers 2. Helden und Kriegsleute, Richter und Propheten, Wahrsager und Älteste. Mit anderen Worten, die erfahrenen Führer werden von der Szene entfernt oder verlassen die Szene. Und die Leute beim Militär heute, die extrem spezialisiert sind, viele Menschen verlassen das Militär, besonders in den Vereinigten Staaten, wegen der Förderung von Homosexualität, dass wir alle gleich sind und darum erfahrene Menschen gehen. Ich habe vor ungefähr einem Jahr mit einem Kollegen in Südafrika gesprochen. Er sagte, das Gleiche passierte mit der Armee da unten. Er sagte, damals in den 70er und 80er Jahren waren wir in Bezug auf die Macht unseres Militärs mit den Israeliten auf Augenhöhe. Aber das hat sich geändert. Und weiter in diesem Kapitel, Vers 4, ich werde ihnen Knaben zu Fürsten geben. Mit anderen Worten, unerfahrene Menschen, Politiker, die die Gesetze nicht kennen oder die Lehren der Geschichte nicht verstehen. Mutwillige sollen über sie herrschen. Vers 5, Junge werden Ältere verachten und so weiter. Und Vers 9, dass sie die Person ansehen, zeugt gegen sie. Mit anderen Worten, der Ausdruck, auf ihren Gesichtern und was sie tun, ist wie die Sünde Sodoms. Sie sprechen heute über unsere Völker. Aus welchem Grund wurden Sodom und Gomorra zerstört? Denn jetzt gibt es nur noch Sand- und Felsenhaufen, die einst ein blühendes Gebiet in dieser Region war. Lot sagte zu Abraham, lass mich dorthin gehen lassen. Du kannst woanders hingehen, aber ich würde gerne nach Sodom und Gomorra ziehen. Es blühte in der Zeit auf, sie bewässerten damals, aber sie praktizierten auch offen Homosexualität und was wir heute tun, ist genau dasselbe. Ich habe erst kürzlich einen Artikel über eine Drag Queen gesehen, die als Pfarrer in der United Methodist Church ordiniert wurde. Die Leute luden ihn ein, um mit ihnen zu sprechen. Er sagte, schwul zu sein sei göttlich. Die Bibel sagt genau das Gleiche, es ist ein Gräuel. Eine homosexuelle Beziehung zwischen einem Mann und einem anderen Mann oder zwischen einer Frau und einer Frau zu haben, ist ein Gräuel. Das sagt Gott. Aber das ist das, was wir unserer Gesellschaft heute sagen oder was man sagt, dass dies alles akzeptiert ist und wird gefördert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Gott den Stecker zieht. Und es wird irgendwann passieren. In Daniel Kapitel 8 oder 9 sagt es, dass Christus zurückkommen wird, wenn der Übeltäter ihre Fülle erreicht hat. Wenn Sie einige andere Übersetzungen nachschlagen, heißt es, dass er zu einer Zeit zurückkommen wird, in der die Bosheit die Grenzen von Gottes Barmherzigkeit übersteigt. Nochmal, wenn die Bosheit die Grenzen von Gottes Barmherzigkeit überschreitet, wird er den Stecker ziehen und dieser Stecker wird gezogen, wenn Christus am Posaunentag zurückkehrt. Deshalb müssen wir beobachten, darum müssen wir uns dessen bewusst sein, was passiert. Anstatt, dass wir den Posaunentag halten, weil es eine der befohlenen Versammlungen ist, denn wir sollen diese heiligen Tage halten, weil sie den Plan Gottes darstellen. Das hatte ich nie gehört, bis ich mit der Kirche Gottes in Kontakt kam. Ich habe es noch nie gehört, denn ich hielt Ostern und Weihnachten damals. Ich habe Weihnachtslieder gesungen, ich habe all das Zeug gemacht, aber erst als ich mit der Kirche Gottes in Kontakt kam, erfuhr ich von den biblischen Feiertagen. Tatsächlich denke ich, das ist einer der ersten Predigen, die ich hörte, die am Posaunentag war, dass der erste heilige Tag für mich war, den ich je hielt. Und der Prediger las kurz aus 3. Buch Mose Kapitel 23. Er sprach über jeden der biblischen Tage und wie sie den Plan Gottes erklärten. Ich erinnere mich, dass ein älterer Herr oder Mitglied hinter mir nach der Kirche oder nach der Predigt mir auf die Schulter klopfte und sagte, was denkst du? Ich sagte, dieser Mann hat mich einfach umgehauen. Dieser Mann, dieser Prediger hat mich einfach umgehauen. Ich sagte, so etwas habe ich noch nie gehört, aber es macht Sinn. Es gibt Sinn. Sehr schnell die ersten drei Feiertage oder Feste, das Passa symbolisiert die Tatsache, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Wir verdienen es nicht, vergeben zu werden. Er ist gestorben, damit uns vergeben werden kann. Die Tage der ungesäuerten Brote erinnert und erklärt, wie wir die Sünde aus unserem Leben verbannen sollen. Wir müssen den Geist und den Charakter von Jesus Christus entwickeln. Im zweiten Kapitel des Philipperbriefes heißt es, lasst diesen Geist in euch sein, der in Christus Jesus ist. Wir entwickeln diesen Geist, indem wir darüber beten, die Schriften lesen und uns von den Schriften Gottes ernähren. Und dann stellt der Pfingsttag die Ausgießung des Geistes Gottes dar, die in der neutestamentlichen Gemeinde begann. Weißt du, Römer Kapitel 8 erwähnt, dass wir ohne Gottes Geist keine Christen sind. Ohne Gottes Geist gehören wir nicht zu ihm. Wir empfangen Gottes Geist, wenn wir Buße tun. Wenn wir getauft sind, legen sie uns die Hände auf. Der Pastor bat darum, dass Gott uns seinen Heiligen Geist geben würde, seinen Geist geben würde. Das ist ein Versprechen. Es ist ein Geschenk. In Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 32 wird uns gesagt, Gott gibt seinen Geist denen, die ihm gehorchen. Es ist ein Geschenk, das Gott uns in dieser Zeit gibt. Aber diese ersten drei Verse sind historisch. Christus starb vor 2000 Jahren und der Heilige Geist kam zur selben Zeit. Aber die letzten vier heiligen Tage sind prophetisch. Sie sind noch nicht passiert. Der Posaunentag ist der Wendepunkt, er ist der Drehangelpunkt. Von da an beginnt alles zu passieren. Daher ist der Posaunentag äußerst wichtig. Die Engel blasen die Posaunen, um die Menschen aufzuwecken und zu sagen, schaut, das ist wichtig. Darauf müssen wir achten. Der Posaunentag symbolisiert die Wiederkunft Jesu Christi. Die Posaune wird geblasen werden, um anzukündigen, was kommt, diese große Veränderung anzukündigen. Dieser Wendepunkt in der Geschichte ist gekommen. Es wird buchstäblich die Welt erschüttern und der Posaunentag schildert dies. Der Versöhnungstag symbolisiert die Bindung Satans. Dies wird uns in Offenbarung Kapitel 20, Vers 1 und 2 gesagt. Christus wird zurückkommen und Satan binden. Er ist der Beeinflusser. Er ist der Geist, der die Welt getäuscht hat. Er wird für 1000 Jahre gebunden sein, damit die Menschen nicht mehr von diesem Geist beeinflusst werden. Sie werden von Gottes Geist beeinflusst werden. Und dann kommt das Laubhüttenfest, die 1000-jährige Herrschaft Jesu Christi auf dieser Erde darstellt. Das ist die Hoffnung der Zukunft. Das ist wirklich die Hoffnung der Zukunft. Wir können einen Teil daran haben, wenn wir jetzt mit dem Programm fertig werden. Wenn Gott ihren Stand geöffnet hat, um die Wahrheit zu verstehen, arbeiten sie damit und wachsen sie damit, damit Gott sie gebrauchen kann und sie Teil seines Kommens Reiches sein können. Schließlich der letzte große Tag und einige Leute diskutieren darüber, ist das wirklich so oder ganz anders? Nein, der letzte Tag ist eine zweite Auferstehung, die am Ende des Jahrtausends kommt. Sie können dies in Offenbarung Kapitel 20 nachlesen. Jeder, der jemals gelebt hat, wird auferstehen und die Chance haben, möglicherweise etwa 100 Jahre lang ein weiteres Leben zu haben, in dem er oder sie lernen kann, ungefähr ein Leben lang. Nun, wir haben es einmal so gemacht. Schaut, was passiert ist. Versuchen wir es mal hier drüben und folgen Gott. Brüder, dies sind die biblischen Feiertage. Wir halten sie, weil uns befohlen wurde, sie zu halten. Es sind befohlene Versammlungen, ihre heiligen Versammlungen. Wir sind hier, um zu überprüfen. Denn wenn wir diese Dinge nicht tun, werden wir vergessen und Menschen sind einfach so. Ich mache mir Notizen, also damit ich nichts vergesse. Gott hat uns ein Buch gegeben, auf das wir uns konzentrieren müssen, damit wir nie vergessen, was in diesem Buch steht. Und jetzt möchte ich nur noch ein paar andere Dinge erwähnen. Lukas Kapitel 12, Vers 48, letzter Teil dieses Verses. Darum, wem viel gegeben ist, oder dem viel gegeben wird, bei dem wird man viel suchen. Nochmal. Darum, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Uns wurde ein Verständnis für den Plan Gottes gegeben. Wir wurden aus der Dunkelheit ins Licht gerufen, um zu verstehen, was kommt. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Gehen Sie nicht davon weg. Ihnen wurde die Gelegenheit gegeben, den Plan Gottes zu verstehen. Gott gibt diese Gelegenheit oder Chance nicht jedem. Paulus erwähnt im 1. Korinther Kapitel 1, Vers 26 bis 28, dass gerade jetzt nicht viele Weise berufen werden, nicht viele Mächtige. Er ruft einige wenige dazu auf, zu verstehen, damit sie wachsen und sich darauf vorbereiten können, mit Jesus Christus zu regieren, damit Gott sie formen und gestalten kann, damit sie Teil seiner Familie werden können. Nochmal, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Was heute von uns verlangt wird, ist zu wachsen und zu lernen, der Welt das Evangelium zu predigen und nicht nur in kleinen Gruppen zusammenzukommen und über Jesus zu sprechen. Wir sollen der Welt das Evangelium eines kommenden Reiches Gottes predigen und vor dem, was kommt, warnen, aber auch die Menschen darauf vorzubereiten, mit Jesus Christus zu regieren. Brüder, wir lesen in Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21 ungefähr 6 oder 7 Mal, dass Jesus sagte, wachet, wachet und seid bereit. Wir haben darüber gesprochen, worauf wir achten müssen, die Prophezeiung und was sich erfüllen wird. Bereit zu sein bedeutet, dass wir eine Beziehung mit Gott aufbauen, uns Gott nähern, seinen Weg verstehen und verstehen müssen, was er von uns will. Wenden wir uns schließlich Matthäus Kapitel 7 zu, einer sehr ernüchternden Schriftstelle zum Abschluss, sehr ernüchternd. Aber noch einmal, der Posaunentag ist eine Warnung. Es ist eine Warnung, es ist ein Weckruf. Es kündigt an, dass einige große Ereignisse kommen. Tatsächlich steht das größte Ereignis in der Geschichte der Menschheit bevor. Wenn Sie dazu berufen wurden, die Wahrheit zu verstehen, nehmen Sie das nicht auf die leichte Schulter. Wachsen Sie, bereiten Sie sich darauf, aber achten Sie darauf, was Jesus seinen Jüngern sagte. Auch dies ist die Bergpredigt, wo Christus mit seinen Jüngern sprach. Er versucht, einige Dinge zu erklären und ihnen zu helfen und dies alles zu verstehen. Jetzt noch Matthäus Kapitel 7, Vers 21. Matthäus 7, Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Dass sie die befohlenen biblischen Feiertage einhalten, ist der Wille Gottes. Er will nicht, dass wir es vergessen. Er will nicht, dass wir unsere Chance verpassen. Aber dann sagt er noch einmal, viele werden zu mir sagen, also an dem Tag, wenn Christus zurückkehrt, Herr, Herr, haben wir in deinem Namen nicht geweissagt, gepredigt und Bibelstudien gegeben, nette Dinge für die Menschen getan? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, in deinem Namen Wunder getan? Wunderbare Werke, weißt du, ich parkte Autos beim Fest und ich tat all dies und ich tat das. Aber beachten Sie jetzt Jesu Antwort. Dann werde ich Ihnen erklären oder bekennen, ich habe euch nie gekannt. Du hast nie sehr viel gebetet, wir haben nie viel miteinander geredet, du hattest nie wirklich Zeit, die Bibel zu studieren. Vielleicht gehörten wir zu den Menschen, die einmal im Jahr die Bibel lesen, 1 oder 2 Verse, ich dachte, ich wäre ein Christ. Während ich zur Schule und Uni ging, während des Studiums ging und als ich aufwuchs. Meine Mutter war Sonntagsschullehrerin, mein Vater war Diakon und Ältester. Und ich hatte einige Schriftstellen auswendig gelernt, wie Johannes 3,16 oder Johannes 10,9 und ein paar andere. Und ich dachte, ich kenne die Bibel. Ich kannte die Bibel jedoch nicht. Ich wusste einiges darüber. Ich hatte 1 oder 2 oder 3 Verse, aber ich wusste nicht, was in dem Buch stand. Brüder, wir nähern uns einer der unglaublichsten Zeitperioden in der Geschichte dieser Welt. Die Dinge werden sehr schlimm werden, unlösbare Probleme. Dinge werden auftauchen, die unlösbar sind. Es wird Leute geben, die versuchen, diese Probleme zu lösen. Aber uns wurde gesagt, dass Jesus Christus zurückkommen und zurückkehren muss, um die Probleme dieser Welt zu lösen. Seine Rückkehr wird eine Überraschung sein, weil die Menschen nicht vorbereitet sind. Sie sehen nicht zu, sie sind nicht bereit. Deshalb sagte Jesus mehrmals, 5 oder 6 oder 7 Mal, Wachet und seid bereit. Wachet und betet, dass ihr bereit seid. Nutzen Sie die Zeit, Brüder, vielleicht sogar beim Fest, um darüber nachzudenken, warum Sie zum Fest gehen. Warum halten Sie diese biblischen Feiertage? Verstehst du, was sie bedeuten? Tust du etwas dagegen? Beachten Sie oder bereiten Sie sich auf die Wiederkunft Jesu Christi vor. Wirst du bereit sein, wenn er zurückkommt? Dies ist unsere Verantwortung. Jesus Christus hat uns die Warnung gegeben und er hat uns die Hoffnung gegeben. Unsere Aufgabe als Prediger ist, diese Dinge zu predigen. Aber unsere Aufgabe als Einzelner oder Einzelne ist es, diese Dinge zu glauben und danach zu handeln. Brüder, der Posaunentag stellt eines der größten Ereignisse dar, das jemals in der Geschichte der Erde stattfinden wird. Eine Trompete wird geblasen, davor wird es Dinge geben und passieren. Christus wird zurückkommen. Seine Füße werden auf den Ölberg stehen und er wird eine Gruppe von Menschen bei sich haben, die berufen sind und berufen wurden. Ihr Verstand wurde geöffnet, um die Wahrheit zu verstehen. Sie sind auserwählt, wahrscheinlich, weil sie treu geblieben sind. Sie haben nicht gekündigt, aufgegeben, sie gingen nicht. Also Brüder, ich hoffe, Sie werden ein sehr nutzbringendes, befohlenes Posaunentag haben. Denk darüber nach, warum du hier bist. Gott sei Dank, dass er hier ist. Bitten Sie ihn, Sie zu führen und zu leiten, um sie zu formen, damit Sie und ich zusammen mit Jesus Christus sein können, wenn er wiederkommt, um mit ihm im kommenden Reich Gottes zu regieren.